Ihr hört Puls 1906, den Podcast zum SC Preußen Münster.
Herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Puls 1906. Ich bin Martin Stadelmann und mir gegenüber sitzt, wie immer,
Carsten Schulte, auch von mir ein herzliches Willkommen, Hallöchen.
Hallöchen, das war aber ein langer Sonntag, oder?
Ja, ich hab mich gerade erst wieder ein bisschen erholt von dieser Marathonsitzung. Ja. Das war tatsächlich, also in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Und ich glaube, genau das wird heute das solitäre, einzige Thema dieses Podcasts sein. Die JV 2025. Denkwürdig.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen das, was nicht war.
Ja, dazu gleich
mehr. Sagen wir einfach mal. Genau.
Wir können aber eben anfangen.
Ja.
Wie irre ist das eigentlich? Und wir beide haben schon einige Jahreshauptversammlungen mitgemacht, dass wir auf einmal in der Halle Münsterland aufschlagen.
Und zwar in der Haupthalle und nicht im MC, also nicht im Kongresszentrum, sondern tatsächlich in der großen Halle Münsterland, ja.
In der großen Halle Münsterland.
Und die war ganz gut besucht, mit über 1000 Leuten.
Das würde ich auch so, also die vorher kolportierten Zahlen so von 1200, die sind es am Ende dann nicht ganz geworden, waren, ich glaube, 1011, richtig?
Ja, waren auch, genau, aber die waren auch nicht zu erwarten. Also nur weil sich so viele angemeldet haben, heißt das noch lange nicht, dass die alle kommen.
Genau. War ja auch ein echt öseliger Tag und Sonntag. Genau. Und, vorher haben wir alle, ich auch, geschrieben, das wird eine lange Veranstaltung. Vielleicht haben wir da auch noch ein paar Leute verprellt, die gesagt haben, ach, dann esse ich lieber Kuchen, trinke eine Tasse Kaffee zu Hause und gucke mir das alles irgendwo anders an. Aber ich finde, dass am Ende 1011 Leute da waren an einem Sonntag zu so einer Veranstaltung, ist schon Wahnsinn. Also ich kann mich in meiner Zeit beim SCP nicht an eine Versammlung erinnern, die mehr Mitglieder vor Ort hatte.
Nee, bestimmt nicht. Also die legendäre Ausgliederung hatte ja 800 ungefähr, genau. 850. Was natürlich quotenmäßig eine ganz andere Nummer war als jetzt gestern.
Das stimmt.
Also anhand der wirklichen Mitglieder waren das natürlich deutlich mehr. Aber dennoch kannst du auch sehen, dass mit dem Zuwachs an Mitgliedern eben halt auch das wirkliche Interesse gewachsen ist und dass es eben nicht immer nur um Tickets geht.
Ja, definitiv. Also ich fand es echt beeindruckend. Also das kann man einfach mal sagen.
Ja.
Ich hätte das vor ein paar Monaten auch noch nicht so erwartet. Ich habe gedacht, das wird dann wieder auf die Stadthalle Hiltrup rauslaufen. Dann kommen da wieder 350 bis 400 Leutchen und dann ist gut.
Und die ist eigentlich dann zu klein schon. Das genau. Kennen wir dann ja auch. Ne? Also dass nicht mehr alle sitzen können.
Genau. Ja. Und so war es jetzt tatsächlich irgendwie, ja, es war schon irgendwie beeindruckend, auch wenn ich persönlich und alle Mitarbeitenden der Halle Münsterland jetzt mal bitte kurz weghören, diese Halle hat ja schon eher was von so einer Kleinstadthalle. Ich kenne wirklich viele, viele Veranstaltungs-, Multifunktionshallen in Deutschland, aber diese Kiste da ist einfach echt aus der Zeit gefallen. Da merkt man einfach, dass das schon irgendwie über 100 Jahre alt ist und eigentlich mal irgendwie für einen ganz anderen Zweck gedient hat. Es ist eine echt kleine Halle. Aber.
Und da schlagen wir quasi den Bogen zu Preußen Münster, ne?
Mit dem Stadion. Vielleicht, das ist aber nett.
Ja.
Vielleicht passt es auch zu unserem netten kleinen Kackverein, ja? Der ja, genau. Ein bisschen zu schnell zu groß geworden ist. Aber also, ansonsten einfach trotzdem, ne? Also von allen Veranstaltungsorten, die du dir in Münster so überlegen kannst, dass wir da in der Halle Münsterland rumlaufen, das ist schon was Besonderes.
Ja, und wir hätten, glaube ich, auch sonst überall den Rahmen gesprengt an.
Ja.
Verfügbar. Aber
die also, ja, Jofel Alternative war, glaube ich, ja. das Jofel nebenan war die Alternative.
Genau. Ja. Ja. Da wäre es knapp geworden.
Ja. So, also 1011 zur Wahrheit gehört auch, dass nach der erfolgten Wahl, an der dann am Ende ja nur in Anführungsstrichen 755 Stimmberechtigte teilgenommen haben, hatte sich die Halle dann auch doch etwas geleert. Das merkte man schon. Haben also nicht alle bis zum Ende durchgehalten, so wie wir, Martin.
Genau, aber du hast auch auf die Uhr geguckt, ne? Das war ja dann auch, ich weiß nicht, wann war die Wahl zu Ende? Um 5?
Ah, nee, das war schon deutlich drüber, glaube ich. Ich glaube, wir waren schon stabil bei 17.30 Uhr, als es dann weiterging mit der Versammlung.
Und da waren viele schon 6 Stunden vor Ort, ne? Das darfst du ja dann auch nicht vergessen.
Genau. Also ich habe da, wie gesagt, ich möchte auch niemanden für anpupen. Wer so lange ausgehalten hat bis zur Wahl und dann gesagt hat, so, das Ergebnis, das hole ich mir aus dem Internet, alles d'accord.
Beim Preußen Journal wird schon was stehen und so. Ne?
Ja, irgendeiner schreibt da schon was drüber. Dieses Gottvertrauen kann man auch mitbringen. War ja auch so. Ja, aber ich meine, es ist natürlich so, diese Versammlung war ja, es ging ja relativ holter de polter. So gefühlt haben wir die letzte JV gerade erst hinter uns, war ja, glaube ich, im Januar.
Genau.
Dieses Jahr dann extrem früh, was auch damit begründet wurde, dass einfach die gesamte interne Struktur mittlerweile so deutlich besser ist, dass man das auch so früh organisatorisch hinbekommt. Für mich ist es okay so, habe mich ein bisschen gewundert, natürlich, dass es so schnell ging.
Aber ja, im Dezember kannst du nicht.
Ja, da wird einfach zu eng, ne?
Advent und so weiter.
Ja.
Da kriegst du nicht genug Leute zusammen. Januar ist dann halt auch schon wieder kritisch, weil die Bundesliga dann schon wieder losgeht.
Ja.
In unserem Fall die zweite Bundesliga.
Also ich finde auch so vom Termin war es eigentlich jetzt ehrlich gesagt ganz cool. Wenn das jedes Jahr klappt, nehme ich.
Genau, kann man machen.
Ja. Natürlich stand die Wahl, also diese JV im Zeichen der Aufsichtsratswahl. Aber wir können ja, bevor wir darüber sprechen, einmal kurz gucken, so wie hast du dann diese Versammlung insgesamt so erlebt? Also wie war es für dich? Was ist dir besonders aufgefallen?
Also dass versucht wurde, offiziell alles schneller zu machen. Tatsächlich gefühlt die Ehrung und so ging auch schneller. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass man nicht jemanden für 30 Jahre und 35 Jahre auf die Bühne holen muss. Das ist einfach ein unnötiger Aufblähen, glaube ich, der Ehrung und entwertet die auf Dauer tatsächlich auch ein bisschen. Ja, und ansonsten haben sich die meisten ja auch an Zeitvorgaben quasi gehalten in ihren Reden. Und dennoch ist das schon sehr lang geworden dann. Ne? Also bevor es überhaupt ans Eingemachte ging. Das Präsidium, also die Rede von Herrn Marcius war jetzt auch nicht ausufernd lang und die von Frank Westermann genauso wenig. Und dennoch war es schon später Nachmittag.
Ja, also ich meine, zugegeben, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, alle haben sich ein bisschen am Riemen gerissen.
Ja.
Du musst einen Spagat finden zwischen, du willst natürlich schon auch ein bisschen was erzählen, so wie das Jahr aus deiner Sicht gelaufen ist. Das ist auch fair, dass alle irgendwie so eine Plattform bekommen.
Natürlich.
Einige haben dann irgendwie, einige Reden wurden auch direkt einfach gestrichen. Ne, Sören Weinfurtner stand dieses Jahr nicht am Podium.
Boogie stand auch nur organisatorisch am Podium.
Und genau, also da hat man schon gemerkt, ne, dass das ein bisschen zusammengestrichen worden ist.
Ja.
Aber es war jetzt, ich finde auch, für die Versammlung war es gut. Vielleicht, das ist immer so eine Idee, die mir jetzt gerade so spontan kommt. Theoretisch könnte man doch auch später sagen, so pass auf, für die Berichterstattung später könnten ja einige Kollegen, die jetzt auf der Versammlung selber nicht so zu Wort gekommen sind, aus Informations- und Servicegründen einen Kurzbericht für die Homepage bereitstellen. Das wäre aber nur so eine wilde Idee von mir. Keine Ahnung.
Die ich aber auch teile und gut finde. Wir haben halt nichts über die Jugend erfahren, zum Beispiel.
Genau, so. Also wenig, ne? Das hätte ich mir auch noch gerne irgendwie angehört, aber wie gesagt, ich habe auch großes Verständnis dafür, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt alle Abteilungen zu Wort kommen lassen, dann wird es auch einfach echt lang, ne? Also ich meine, es reden eh schon genug Leute. Und dann ist es halt einfach so. Du hast einen Spagat, hast du jetzt gefunden, das war okay.
Genau. So. Was gut gemacht wurde, war das mit den Wahlen. Das haben wir alle schon viel, viel dramatisch schlechter erlebt. Mit den zwei Bändern, die man da bekam. Dass wir eben uns nicht nochmal in die Schlange anstellen mussten, um uns namentlich anzumelden.
Ja.
Dann wären wir wahrscheinlich jetzt immer noch beim Wählen, ungefähr. Nee, und das hat man richtig gut gemacht, fand ich.
Ja. Also, was das angeht, hätte ich nur einen Wunsch, so perspektivisch. Vielleicht sollte man sich von diesem ganzen Papierkram verabschieden und das einfach digital machen. Da könnte man noch alles deutlich beschleunigen. Und die technischen Voraussetzungen hätte der SCP ja jetzt grundsätzlich hier mit Blick auf digitale Mitgliederverwaltung, ist ja jetzt extra ein Thema. Klar, ich verstehe das, ne? Es gibt auch Sicherheitsbedenken. Wenn man eine digitale Wahl durchführt, muss man auch sicherstellen, dass die tatsächlich funktioniert und einigermaßen manipulationssicher ist.
Aber müsste das MCC da nicht auch die notwendige Technik für haben?
Ja, also ich weiß nicht.
Ich frage nur ganz stumpf rein.
Ich bin mir nicht sicher, wie jetzt die technischen Voraussetzungen dafür sein müssten, deswegen lehne ich mich da jetzt mal nicht aus dem Fenster, aber wir sind im Jahr 2025 und digitale Wahlen sind heute, da kann man sich ja umgucken, in andere Clubs und Unternehmen längst Standard, also das scheint jetzt kein Hexenwerk mehr zu sein, das unterstelle ich einfach, dass das auch in Münster kein Hexenwerk wäre. Das wäre noch eine Geschichte, weil dann könntest du dir diese locker anderthalb Stunden für den eigentlichen Wahlvorgang könntest du echt schenken. Also das kostet einfach sehr viel Zeit. Du weißt ja, wir haben am Ende auch noch auf das Ergebnis gewartet, nachdem die Versammlung längst geschlossen war, also fast geschlossen war. Ja. Das wäre sicherlich auch der Einlass. Ne? Also da, ich habe eine halbe Stunde habe ich angestanden, um mich da zu registrieren. Weil echt? Da Papierbögen gewälzt wurden.
Achso, bei der Registrierung, ja.
Ja, genau. Ja, ne? Ja. So, da bin ich nicht überzeugt von, ob das der beste Weg ist, um sowas durchzuführen. Aber wie gesagt, das kann man ja mal in Ruhe überlegen. Aber so grundsätzlich bin ich bei dir. Die Abwicklung der Wahl selber fand ich auch deutlich beschleunigt im Vergleich zu den zur letzten Aufsichtsratswahl. Das war schon alles okay. Und wie gesagt, letzten Endes Klagen auf hohem Niveau.
Ja, Aufsichtsratswahl.
Genau.
Da haben wir jetzt ein amtliches Endergebnis.
Ja.
Das hast du gesagt. Aber ich wollte jetzt einfach mal an dieser Stelle einhaken. Und der deutliche Sieger war natürlich Frank Westermann.
Ja.
Mit sagenhaften 646 von 666 Stimmen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Gültigen Stimmen. Und das ist schon eine deutliche Ansage.
Ja.
Dass er nicht viel falsch gemacht haben kann.
Also, da kann man gar nicht drum rumreden. Ich glaube, für Frank Westermann war es wirklich ein herausragendes Ergebnis und eine ganz, ganz klare Ansage.
Das hat er noch nie gehabt in dieser Höhe. Also, ja. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere.
Aber ne, wenn wir so zur Wahl kommen, wir haben ja einiges gelernt bei dieser Wahl. einiges gelernt.
Ja.
Ganz grundsätzlich, vielleicht zum Start, ich bin total glücklich damit, was für eine Wahl die Mitglieder da getroffen haben. Das ist so eine gute Mischung aus ein paar erfahrenen Leuten, die auch schon ein paar Jahre da in diese Gremienarbeit hinter sich haben und die einfach gar nicht so im Fokus stehen sonst, von denen ich aber weiß, dass die im Hintergrund echt eine Menge gute Arbeit leisten und irgendwie haben die Mitglieder das geahnt oder honoriert, wie auch immer. Und man kann denen ja echt nicht vorwerfen, dass sie viel Mist gebaut hätten, wenn ich mir die Entwicklung des Clubs anschaue. Insofern finde ich es total gut. Mir hat das echt gut gefallen, diese Mischung aus Jung und Alt, älter, Entschuldigung, viel Erfahrung, aber auch neue Perspektiven. Ich finde es super. Also ich glaube, das ist eine echt starke Wahl, die da getroffen haben. So.
Ja, ich hatte, ohne jetzt zu viel zu verraten, 5 von 6 richtig, glaube ich, wenn ich auf meinen Zettel gucke. Ja.
Martin, ich hatte 6 von 6 richtig, aber ich verrate nicht, wen ich gewählt habe.
Gut, du hast auch 12-mal Ja gewählt. Also von daher ja, genau.
Ich habe jedenfalls keine Nein-Stimme eingesetzt, sondern 6-mal Ja. Und die Nein-Stimmen ist ja das, was mich am Ende wirklich am meisten, also nachhaltigsten beeindruckt hat,
ja.
Wie die sich verteilt haben. Und ich denke, das sollten wir vielleicht noch einmal kurz adressieren, obwohl es auch schon 2-mal adressiert wurde.
Du meinst, dass Thomas Röttgermann und Ursula Paschke durchgefallen sind. Das muss man einfach so sagen.
Ja, ich denke, das meine ich. Das war ja schon deutlich mit irgendwie jeweils weit über 300 und in Röttgermanns Fall fast 400 Nein-Stimmen. Das muss man sich überlegen, dass da Leute. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum im Aufsichtsrat das eine gewisse Bandbreite an Ja-Stimmen gab, also ne, die Top 3, Hendrik Brüggemann, Frank Westermann und Friedrich Lukas. Und dann mit etwas Abstand die anderen 3 Kandidaten dürfte auch daran gelegen haben, dass viele Leute ihre Ja-Stimmen zugunsten von Nein-Stimmen aufgegeben haben, weil sie explizit 2 Leute nicht im Aufsichtsrat haben wollten. Und das kann man ja nicht anders sagen, dass das genau so formuliert worden ist.
Ne? Ja, das war eine ganz klare Ablehnung und die Ja-Stimmen kommen ja nicht mal ansatzweise in die Nähe.
Ja.
Also es war jetzt auch nicht knapp oder sonstiges. Hatte total verschiedene Gründe. Ich glaube, Herrn Röttgermann hat man als Person einfach dann nicht mehr zugetraut, den Job im Sinne der Mitglieder zu erledigen. Weil es bei ihm ja auch immer wieder Ärger in der Vergangenheit gab und auch in verschiedenen Vereinen auch und auch hier bei Preußen durchaus. Sein Rücktritt ist ja nun mal auch bekannt gewesen.
Mhm.
Und jetzt wollte er halt mit den gleichen Personen wieder weitermachen, was er eigentlich auch nicht wirklich überzeugend darstellen konnte, weil er auch keine Vision gebracht hat, was er eigentlich möchte. Und sondern nur so nebulös dann da auch über die Probleme sprach. Das hat dann, glaube ich, ganz viele eher abgeschreckt. Und ja, dann natürlich die Frage von Andy an ihn. Die war natürlich auch sehr schmerzhaft, als, ja, als auf Paragraph 38 hingewiesen wurde, dass er eben nicht mit anderen Clubs in geschäftlichen Beziehungen stehen darf. Und laut seiner Homepage er das halt mit mehreren Clubs aus Deutschland macht, aus den höchsten Spielklassen, was er dann bestritt. Da steht dann jetzt Aussage gegen Aussage, aber er hat halt das Pech, dass es auf seiner Homepage steht und dann zu sagen, ja, das steht halt da, ja, das bringt ihn dann auch nicht so viel Vertrauen mehr ein, muss man also, so zu sagen.
Ja, ich persönlich würde ihm das durchaus glauben, wenn er jetzt sagt, er hat keine Beziehung. Ja. Es ist natürlich aber einfach so, es ist einfach katastrophal kommuniziert. Also du hast einfach gemerkt, dass er nicht vorbereitet war auf diese möglichen Nachfragen, die man sich an einer Hand abrechnen, also ausrechnen konnte, dass die kommen werden.
Ja.
Und persönlich, hilf mir mal eben jetzt, ich habe die Regularien jetzt gar nicht mehr nachgeschlagen. Ich meine aber, dass diese Einschränkungen sich darauf beziehen, dass man kein Gremiumsposten, keine offizielle Position bei einem anderen Verein bekleiden darf oder nicht, also nicht in mehreren Vereinen gleichzeitig offizielle Positionen bekleiden darf. Ich glaube, es geht eher darum. Also wenn du selber ein Unternehmen betreibst und dieses Unternehmen ist tätig für andere Clubs, ist das, glaube ich, kein Hinderungsgrund. Ich glaube, da geht es eher um die, um irgendwelche offiziellen Funktionen und Posten, oder?
Nee, der hat er ja gerade gar nicht mehr.
Ja, ja, aber also, weil ja so ne, der Andi darauf abgehoben hatte, dass er da Beziehungen zu anderen Clubs hat. Ich glaube, die Beziehungen selber wären nicht anrüchig. Also vielleicht anrüchig, moralisch, aber nicht rechtlich angreifbar. Aber wie gesagt, ich lehne mich da jetzt einfach aus dem Fenster, weil ich es nicht genau weiß. Also es kann auch sein, dass ich da ganz falsch liege. Ich muss es später mal googeln. Aber so oder so, das ist einfach, also das kann man so nicht machen. Das ist dann einfach so unvorbereitet und dann nicht reagieren können, das ist, war einfach schlecht, ne? Also muss man so sagen.
Definitiv. Aber wirklich gekillt, um mal dieses böse Wort zu nehmen, hat ihn dann natürlich Herr Große Frier, als er dann nachsetzte und nach seiner Wertschätzung des Ehrenamts fragt, wenn er selber doch auch Geld angenommen hat von Preußen Münster und Rechnungen geschrieben hat.
Ja, also
die damit Nummer, war eigentlich klar, dass da gar nichts mehr gehen würde für ihn.
Ja, das habe ich auch so empfunden in dem Moment, als ich sah, dass Clemens Große-Frieda irgendwie ans Mikrofon tritt. Ich weiß gar nicht, ob das allen wirklich so klar war, ne? Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Agravis AG. Also das ist jetzt wirklich nicht irgendjemand, der da auftritt und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied. Wenn so einer ans Mikro tritt, und seinen ehemaligen Kollegen also dermaßen also vor Schienbein tritt,
ja.
Verbindlich im Ton, ja, das war ja alles in Ordnung, aber da war schon knallhart. Da habe ich gestaunt, ganz ehrlich. Und jetzt sollten wir das nur fairerweise klar halten, weil das im Publikum später offensichtlich nicht ganz, also ne, da war ja auch noch ein Mitglied, der dann irgendwie nicht so richtig wusste, wer das einordnen sollte. Also nein, Thomas Röttgermann hat nicht während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit Beraterhonorare kassiert. Die hat er erst kassiert, nachdem er da zurückgetreten war. Ja, das muss man wenigstens einmal klar haben. Aber natürlich ist das scheiße. Also das sieht einfach scheiße aus.
Carsten, ich habe auch für dich nochmal Paragraph 38 recherchiert.
Oh gut.
Und da steht, dass man keine Geschäftsbeziehungen haben darf.
Oh, na gut. Ja, dann.
Mit den Vereinen oder verbundenen Unternehmen dieser Vereine. Ja, okay. aus den ersten drei Ligen.
Ja, guck.
Oder der Regionalliga sogar.
Jetzt neu im Podcast Puls 1906, Live-Fact-Checking.
Ja.
Sehr gut. Ja, gut. Also, ich meine, dann hätte man ihm das jetzt einfach so glauben müssen. Sieht natürlich kacke aus, wenn man das auf der eigenen Webseite stehen hat und dann so tut, als könnte man das nicht ändern, ja, steht da ja schon seit 7 Jahren. Das ist abenteuerlich. Also ja, das sollte jemandem wie ihm nicht passieren. Dabei muss man ja auch mal sagen, der hätte ja durchaus was beizutragen. Also ich meine, natürlich, dass der ein Netzwerk und große Erfahrung im Profifußball hat, das lässt sich ja gar nicht wegreden. Also es ist einfach, am Ende ist ja, glaube ich, an seiner Person und ja, an diesem Kommunikationsdesaster gescheitert. Das ist einfach ein bisschen traurig so für ihn.
Aber ich denke, auch so, tatsächlich leid. Also so, ja, so das möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht sehen. Ja, ja, für Frau Paschke tut es mir auch leid, dass sie so abgestraft wurde. Es hat Gründe. Muss man auch verstehen, dass es die gibt. Und ja, ich habe die beiden ja auch nicht gewählt. Auch aus guten Gründen, wie alle anderen halt auch. Mhm. Ja, aber dennoch darf man das auch ein bisschen schon ein bisschen komisch finden, wenn dann diese Stimmenverhältnisse so krass sind, ne?
Ja, ich war schon. Also
ist ja am Ende auch immer noch ein Mensch, der da sitzt.
Genau. Also das, wie gesagt, in diesem Lichte tat mir das für beide an der Stelle schon ein bisschen leid. Ich weiß, das ist, die meisten werden wahrscheinlich das nicht so empfinden, aber gerade so die Ursula Paschke hat ja jetzt auch nicht, irgendwie ist ja nicht negativ aufgefallen in ihrem Präsidiumsjob, den sie aktuell bekleidet.
Nee, sie hat ja auch ein paar Dinge angestoßen, das ist eben, einfach
also,
so.
Das ist einfach so, das ist, ihr hat man jetzt, glaube ich, einfach diesen Schritt nicht abgekauft. Warum will sie aus dem Präsidium raus und rein in den Aufsichtsrat? Das sah nicht gut aus und das hat sie auch nicht erklärt.
Genau, vor allen Dingen waren ihre Erfolge im operativen Bereich. Da war sie gut tätig und erklärte dann, dass sie das im Aufsichtsrat quasi fortsetzen wolle. Aber der Aufsichtsrat ist halt kein operatives Organ, sondern ein Kontrollorgan.
Es ergibt gar keinen Sinn. Also deswegen, sie hat das ja sogar nochmal ausdrücklich wiederholt, dass der Aufsichtsrat die logische Fortsetzung ihrer Arbeit im Präsidium ist. Und das ist es einfach nicht. Also ich verstehe es nicht. Und das, also ich habe so eine Ahnung, ich habe einen Verdacht, was da gelaufen ist, aber das ist einfach, das geht halt nicht. Und das hat man ihr halt auch dann, wie gesagt, offensichtlich hatte sie es schwer, das überzeugend zu erklären. Naja, und dann kommt halt sowas dabei raus.
Ja, nächster prominente Name, über den wir reden müssen, ist natürlich Sigi Höhing, der es auch nicht geschafft hat.
Knapp immerhin, ne? Ist ist glaube ich Siebter geworden, also hat den Aufsichtsrat um so 40 Stimmen verpasst.
In dem Stimmchaos kann sowas echt passieren, bei 12 Mitantretenden und so vielen Nein-Stimmen. Aber auch er, glaube ich, hatte ein ähnliches Problem wie Frau Paschke, nur eben nicht so dramatisch, dass er seine Aufgaben tatsächlich auch mehr im operativen Bereich gesehen sieht.
Ja.
Und ich würde mich tatsächlich auch sehr freuen, wenn es gelingen würde, dass Sigi Höhing dann auch wieder ins operative Geschäft bei Preußen mit einsteigt. Sein Netzwerk ist total toll, er ist ein guter Typ, er hat so viel erreicht in seinen Jahren bei Preußen und wenn er dann wieder mit Sponsoren, vor allem da in den Bereichen, in denen er sich so gut auskennt, agieren kann, kann das Preußen gar nicht schaden. Würde ich jetzt mal so als außenstehender Laie denken.
Ja.
Aber wie gesagt, im Aufsichtsrat, das hätte überhaupt nicht gepasst. So sein Anspruch und das, was die Tätigkeiten da eigentlich sind.
Also ich teile deine Einschätzung total, dass es da ein paar Leute gab, deren Wirken ich tatsächlich eher im operativen Geschäft sehe. Das gilt für Sigi auf jeden Fall.
Ja.
Ich wüsste auch nicht genau, warum er in ein Kontrollgremium soll, anstatt lieber die Ärmel hochzukrempeln und was zu machen. Ich glaube, das ist.
Er ist ein Macher einfach, ne?
Ja, genau. Das ist sein Ding. Ja.
Genau.
Ja. Dafür war sein Ergebnis ja trotzdem auch noch respektabel, ne? Es hat halt einfach das Pech gehabt, dass die Konkurrenz diesmal buchstäblich, wie sagt man so schön, zu stark war.
Ja.
Das ist so, also bei Sigi, da weiß man, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, warum er sich das nochmal antun wollte.
Wie gesagt, ich hoffe, dass die Türen für ihn offen stehen, für alle anderen Bereiche und er das auch für sich so wahrnehmen kann. Also es wäre nur im Sinne von Preußen Münster dann, wenn beide Seiten eine Basis finden, auf der sie miteinander umgehen wollen.
Ja.
Und er die Niederlage jetzt.
Ganz, ganz lustig fand ich ja dann die ganze Debatte um das Thema Bier und wie sich dann Willi Springmann dahingestellt hat. Seine Anekdoten aus dem Tennisclub. Das
aber
Thema wird man, glaube ich, niemals lösen können.
Ich kann es aber auch echt nicht mehr hören. Und wenn Warsteiner im Sommer wirklich abgelöst wird, werden alle anderen dann über das neue Bier wieder meckern, weil
ja,
das
ist
auch nur eine scheiß Industrieplörre.
Also, genauso wird das sein.
Wer darauf hofft, dass Pinkus oder sonst irgendwie ein schönes Bier eine Chance hat, diesen Vertrag zu bekommen, die können das gar nicht leisten. Die können keine 4000 Gläser zum Beispiel bereitstellen für den Bereich.
Also ich habe da auch so meine Zweifel, ob das auch so deren Ding wäre. Ich persönlich würde es natürlich hart feiern, obwohl ich gar kein Bier trinke im Stadion.
Aber dann würdest du anfangen.
Ne? Dann würde ich anfangen, definitiv. aber also du hast völlig recht. Also egal, wer da jetzt als Getränkelieferant ansteht, irgendeiner hat immer was zu moppern. Insofern würde ich das auch echt nicht zu hoch hängen. Fand es eher amüsant, dieses kleine Gemetzel, was sie sich da geliefert haben. Ich glaube, Sigi hat es irgendwie sportlich genommen.
Er kennt das ja.
Einordnen.
Ja, er kennt das ja. Er hat es so häufig schon hören müssen. Egal, wo er ist, wo er auftaucht, es wird immer zum Thema gemacht.
Ja.
Aber auch von ihm.
Ja. Übrigens nebenbei bemerkt, ich sage das nur mal so, während wir hier so gerade aufnehmen, habe ich hier parallel noch den Stream von der Baustelle laufen, wo ich sehe, dass jetzt die letzten Lücken mit diesen Stehrängen geschlossen werden. Ich denke, da wird morgen noch was passieren. Zum Schalke-Spiel kriegen wir schon die Hälfte der geschlossenen Tribüne zu sehen. Eigentlich auch ganz cool, wie schnell das jetzt wieder vorangeht. Aber das nur am Rande.
Ja, ich glaube, dass man tatsächlich auch die Präsenz, TV-Präsenz, die es Samstag wohl geben wird, dafür nutzen möchte auf Seiten von Hellmich, um zu zeigen, wie schnell und gut man arbeiten kann.
Ja. So.
Gerne, sehr gerne.
Ist auch sehr verdient. Gerne, ja. Nichts gegen.
Genau.
Ein Name, den ich gerne noch erwähnen würde, ist Tim Schwenke.
Ja.
Der jetzt zum zweiten Mal in Folge bei der Wahl gescheitert ist.
Brutal.
Was eigentlich echt schräg ist, weil im Aufsichtsrat singt man Lobeslieder auf ihn.
Ja. Also er bringt wichtige Expertisen ein und sonstiges. Also eigentlich wollten alle mit ihm weitermachen. Vielleicht wird er kooptiert. Ich weiß nicht, ob er das nochmal möchte. Ich weiß aber nicht, ob er das dann nochmal möchte.
Ach, warum nicht? Ich glaube, er hat Interesse daran, irgendwie mitzuarbeiten. So habe ich ihn verstanden. Und das hat ja beim letzten Mal auch gut geklappt. Wenn er sich da jetzt nicht, also wenn seine persönliche Eitelkeit jetzt nicht so gekränkt ist, dass er das ohne offizielles Mandat tun muss, dann spräche da nichts gegen. Aber ich finde es echt, ich finde es lustig, weil man halt doch immer noch merkt, man kann mit einem Auftritt bei der Vorstellungsrede kann man Dinge in die eine oder andere Richtung lenken. Und irgendwie er kam nicht so rüber, dass die Leute gesagt haben, oh geil, den brauchen wir unbedingt im Aufsichtsrat.
Und weißt du, wer das geschafft hat? Thomas Pfeiffer mit seiner Rede.
Ja.
Das war halt die beste Rede von allen, fand ich persönlich. Und deswegen hat er dann auch die viertmeisten Stimmen bekommen.
Ja.
Obwohl er auch einer ist, der total im Hintergrund eigentlich eher aktiv ist.
Ja. Also, war schon spannend. Ist immer ein bisschen politisch bei so einer Veranstaltung. Aber das Ergebnis am Ende, mit dem Ergebnis bin ich wirklich sehr glücklich. Ich glaube, das tut dem Verein als Ganzen gut und damit auch der KGAA, wo ja tatsächlich viele der Gremien besetzt sind. Aber natürlich ist jetzt anschließend nach der Versammlung diese eine große Frage noch offen. Ahnst du, welche große Frage ich meine, Martin?
Was macht Harry im Aufsichtsrat?
Genau, was soll das? Was macht Harry denn da eigentlich? Ach so, nebenbei. Ich finde, wir sollten den Namen Hendrik Brüggemann tatsächlich noch einmal hervorheben, weil das war ein so bemerkenswertes Votum, dass man das nicht, also nochmal extra erwähnen sollte.
Genauso wie für Fritz, ne? Also Friedrich Lukas.
Ja.
Der hat auch sein bestes Ergebnis eingefahren. Auf Rang 3 ist er bisher noch gar nicht gekommen. Hat auch weit über die Hälfte aller Stimmen bekommen. Also das sagt schon eine Menge aus, dass die beiden es geschafft haben, die Leute von sich zu überzeugen. Fritz hatte natürlich jahrelang gute Arbeit geleistet, ne? Das wissen alle und jeder, der mit ihm Kontakt hat, weiß das auch einzuschätzen, was er da geleistet hat. Und Hendrik als frisches neues Gesicht, der auch ein exzellenter Netzwerker ist, muss man ihm lassen. Das wird schon anders laufen dann, also so im Aufsichtsrat. Jetzt nicht böse in die Richtung, jetzt wird alles ultra, das glaubt ja wohl kein Mensch.
Ja,
das aber denke ich auch. Es wird ein bisschen anders in den Gesprächen dann sein, denke ich, tatsächlich. Also so, dass der Weg, den man bisher gegangen ist in Richtung Fanbelange, die ernst zu nehmen, dass man da auch weitergeht. Er hat ja dann auch tatsächlich im WN-Interview die interessante Frage gestellt, dass er die Aussage getätigt, dass er sich halt eine Haltung von Preußen zu den Fan-Demos wünschen würde. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Also ich finde auf jeden Fall, es kann nicht schaden, so einen breit besetzten Aufsichtsrat zu haben, wo jeder ganz unterschiedliche Perspektiven einbringt. Ich glaube, im Aufsichtsrat ist eine Menge Kompetenz vorhanden für alle möglichen Themen. Das finde ich echt gut. Darum geht es ja auch immer bei so einem Gremium.
Ja.
Und ich wünsche mir auch so, ich glaube, dass, also wenn ich so Friedrich Lukas kenne, der will ja dieses Etikett Fanvertreter eigentlich gar nicht so haben. Der ist halt einfach gut vernetzt. Mhm. Steht, glaube ich, insgesamt auch, würde, glaube ich, lieber bei einem Glas Bier irgendwo in der Kurve stehen, als mit Schlips und Kragen vorm Häppchen im VIP-Bereich.
Kommt drauf an. Also manchmal
möchte das auf Häppchen auch an. Ist schon klar. Das
klar, mir auch so das Wetter gehen. Und so weiter. Ne?
Ja, aber ich glaube, dass beide, also ich persönlich würde beide jetzt nicht reduzieren auf irgendwelche Fanvertreter-Geschichten. Ne? Also ich glaube wirklich, dass die auch inhaltlich was beizutragen haben. Insofern drücke ich beiden ganz heftig die Daumen. Ich war echt positiv überrascht, wie vehement das Votum dann auch für Hendrik Brüggemann ausgefallen ist, wie gesagt, weil es eben nicht offensichtlich nicht nur irgendwelche Leute gewählt haben, die man eher so mal einer jüngeren Generation zuordnen würde und oder der Fanszene, was auch immer. Ich glaube, viele Mitglieder, auch etwas ältere Mitglieder, haben ihn gewählt, sonst käme er nicht auf so eine Stimmenzahl.
Er hat in seiner Rede anscheinend die richtigen Töne getroffen.
Ja.
Und er ist halt auch wirklich jemand, der vorher präsent auch ist, ne? Der seit Jahren eigentlich sich gewandelt hat in seiner Darstellung. Wenn er jetzt in den Sponsorenbereich reingeht, kennt ihn fast jeder und zwar positiv und nicht, dass sie Angst quasi vor ihm hätten. Jetzt steht da der böse Ultra vor mir. Der will bestimmt wieder gegen mich wettern oder sowas. Nein, im Gegenteil. Alle wissen ihn einzuschätzen und er hat es einfach gut gemacht und verdient, ist er eingezogen in den Aufsichtsrat und das mit so einem rekordverdächtigen Ergebnis.
Ja.
Fürs erste Mal.
Ja, also ich hatte vorher schon gedacht, dass er das schaffen kann.
Ja.
Aber ich war wirklich überrascht.
Also der Höhe,
wie stark das war.
Ja. Ich glaube, die Höhe hat uns alle überrascht.
Ja. Aber du konntest das natürlich im Laufe der Versammlung, konnte man schon erahnen, in was für eine Richtung das gehen würde. Also wenn ich mir den Applaus also nochmal in Erinnerung rufe, den er bekommen hat, das war schon ein starkes Echo im Saal. Ne? Also das muss ich einfach auch mal sagen.
Richtig, aber er hat halt viel dafür getan, viel gearbeitet dafür. Ne? Das ist jetzt ihm nicht in den Schoß gefallen, nur weil er gesagt hat, ich bin jetzt hier einer von früher, wählt mich. Nee, sondern er hat sich was überlegt und er wird seinen Weg da auch gehen und er wird sich auch von außen da jetzt nicht irgendwelche Einflüsterungen über sich ergehen lassen, sondern er wird schon wissen, was er tut.
Ja.
Genauso wie Fritz das gemacht hat.
Nochmal was anderes, was mir noch aufgefallen ist. Ich glaube, das ist irgendwie, also nach meinem Eindruck, gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen worden. Dabei finde ich das absolut oberbemerkenswert. Nämlich diese Trikotgeschichte. Martin, hast du das auch mitgehört?
Ja, natürlich. Natürlich. Wir haben in der letzten Saison 17.500 Trikots an den Mann und an die Frau gebracht.
Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn. Klar, Zweitligasaison. Erste seit zig Jahren. Das zieht natürlich da schon ein bisschen auch mit, aber dennoch, da sind ja Zahlen da jetzt ganz, keine Ahnung, wie die Entwicklung da gewesen sein muss. Das muss ja bombastische Explosion eigentlich sein in den Verkaufszahlen im Vergleich zu vor 4 Jahren.
Ja.
Irre.
Und wenn du dir dann überlegst, in der aktuellen Saison bist du auch schon wieder 12.500 Trikots losgeworden.
Vor Weihnachten, genau.
Genau, jetzt sind wir im Weihnachtsgeschäft. Mal gucken, was bis Ende des Jahres noch geht. Welche Marke wurde genannt auf der JHV? Wo will man denn perspektivisch hin bei den Trikotverkäufen?
Da gebe ich jetzt keine Auskunft zu.
20.000 haben sie gesagt.
Ach so, ja. Das meintest du, okay, ja.
Ja. Ich erinnere mich noch an diesen Vergleich. Mainz 05 war da genannt worden, als Club, der von der Struktur Stadt vielleicht irgendwie vergleichbar sein könnte. Ich denke, irgendwie so war das anmoderiert, glaube ich.
Ja.
Und weil es ein Bundesliga-Club ist, die 25.000 Trikot verkauft haben. Da sind wir ja jetzt nicht so
meilenweit entfernt.
Nicht so völlig meilenweit entfernt. Also
genau.
Insofern schon spannend und wie gesagt, einmal mehr ein Beleg dafür, wie unfassbar sich dieser Club in den letzten zwei Jahren, drei Jahren entwickelt hat. Das ist wirklich absolut bemerkenswert. Und ich habe das, glaube ich, schon 17 Mal geschrieben und gesagt und ich sage das auch noch 18 und 19 Mal. Das ist unfassbar, was wir hier gerade für Zeiten erleben.
Ja.
Und das, ja, muss man sich einfach unabhängig von einzelnen Spielergebnissen, wie ihn führt, Wirk gerne nochmal vor Augen führen, wo wir eigentlich gerade hier, worüber wir gerade reden. Aber okay.
Mit welchem Verein? Ja, ja, ich habe das gerade auch tatsächlich ein bisschen durcheinander gebracht. Das ging da um die Mitgliederentwicklung mit diesem anderen Verein, mit dem man ja, da plötzlich
wiedergekommen ist. So ein lila Launebär-Kommentar, denn also ich persönlich finde diese Bayern-Vergleiche immer so ein bisschen, okay.
Genau, da
geht's so.
Das habe ich jetzt gerade im Kopf, deswegen habe ich so gedacht. Ja. Nicht schon wieder. Und nicht
ja, hier. Also dieses Bayern-Zeug, das müssen sich alle verkneifen, finde ich. Das ist echt albern. So.
Genau.
Wir können ja, keine Ahnung. Was hat Schalke? Die hatten, glaube ich, mehr oder weniger zeitgleich mit uns ihre JV. Die haben es, glaube ich, 204.000 Mitglieder. Ich denke, das ist, da brauchen wir noch ein paar Jahre, ehe man da mal irgendwie in solche Regionen kommt. Und ich denke auch nicht, dass das unsere Regionen sein werden.
Nein.
Aber. Nein.
So, lass uns erstmal gucken, dass wir die 15.000 schaffen.
Ja, genau.
Und dann wird das Ganze sich auch langsam beruhigen. Also
ja, davon gehe ich nämlich aus. Ich glaube so die, wenn das Stadion 2027 fertig ist, dann dürfte sich ja das Ticketing vielleicht auch so ein Stück weit beruhigen, obwohl 19.000 natürlich immer noch dann klein ist, abhängig von der Liga, in der wir dann hoffentlich noch spielen.
Und wenn du dann tatsächlich 18.000 Mitglieder hast?
Ja, so, also es wird wahrscheinlich so in diese Richtung gehen, ne, dass wir uns an diese 20.000 Mitglieder irgendwann perspektivisch ranrobben, so weil natürlich alle versuchen würden, theoretisch noch Tickets zu bekommen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Aber das ist ja alles noch ungelegte Eier und so. Ich fand es nur so am Rande tatsächlich, also diese Geschichte mit den Trikots fand ich ganz spannend. Und
auf jeden Fall.
So, die Mitgliederentwicklung ist natürlich auch sagenhaft und wir wissen natürlich alle, woran das liegt. Ja. Aber die interessante Folge davon ist, dass der eingetragene Verein jetzt im Geld schwimmt.
Nein, das
fand ich ja niedlich, wie jetzt zeitgleich dann natürlich auch die ganzen Personal- und Sachkosten in die Höhe geschossen sind beim e.V., aber trotzdem, also dass dieser Club da im Geld schwimmt, er hat jetzt nicht irgendwie Millionen auf der hohen Kante liegen, das ist klar, aber das sind ganz andere Zahlen als noch vor ein paar Jahren, ne?
Ja, als es darum ging, wenn wir das Minus jetzt hier nicht langsam stoppen, wer weiß, was dann passiert.
Ja, genau. Ja. So. Aber gut, Martin, wir wollten noch ganz kurz reden und das ist so zum Schluss kommt die große Frage, das große Fragezeichen.
Ja.
Was ist das große Fragezeichen?
Nämlich das, was nicht gesagt wurde, was wir am Anfang ja auch schon angekündigt haben. Es gab nach der Versammlung, nachdem Frank Westermann gewählt wurde, Fragen an ihn und er hat sie nicht wirklich beantwortet, oder?
Nein. Also die Frage für alle, die in den letzten Stunden und Tagen unterm Stein geschlafen haben oder hinterm Mond gelebt haben. Der Aufsichtsrat wählt ja das Präsidium des Vereins oder beruft das Präsidium. Wählt, ne? Ist das, glaube ich, der richtige
Terminus? Es steht, wählt steht in der Verfassung.
In der Verfassung. Jawohl. Und das aktuelle Präsidium hat, die Amtszeit läuft noch bis zum 16. Januar, weil einfach die letzte Wahl an einem Mitte Januar stattfand, 22.
Ja, nach der Aufsichtsratswahl.
Ne, die sind jetzt noch im Amt bis dahin und dann muss ein neues Präsidium antreten und ein Automatismus, dass das Team in der heutigen Zusammensetzung mit den heutigen Aufgaben genauso wieder berufen, gewählt wird und weitermacht, da darf man auf jeden Fall mal ein Fragezeichen hintersetzen.
So ist zu hören, ja, tatsächlich.
Und ich selber habe Frank Westermann auch gefragt, wie es denn jetzt so weitergeht und wer denn da so gewählt wird. Und Frank Westermann hat ausdrücklich nicht gesagt, dass Dr. Bernward Masjost selbstverständlich im Januar wieder berufen wird, weil es ja
erfolgreiche Zeit ist, genau.
Ne, keine Gründe gibt, ihn da irgendwie zu ersetzen.
Ja.
Aber so einfach ist das nicht. Also wenn man so Flurfunk hört, die WN haben ja heute oder gestern tatsächlich die Namen Christian Pander und Christoph Mangelmanns in den Ring geworfen. Und ich gebe das jetzt einfach nur mal wieder und sage dazu nichts. Ich will nur sagen, es ist, dürfte auf jeden Fall ganz spannend werden. Mir hat Frank Westermann gesagt, er will mal gucken. Sie haben sich jetzt konstituiert. Frank Westermann ist wieder Aufsichtsratsvorsitzender, Jürgen Becker Stellvertreter. Und jetzt wollen sie sich mal in Ruhe besprechen, auch mal im Präsidium nachhören, wie das so ist. Viele haben ja gesagt, sie möchten oder könnten sich vorstellen, im Präsidium weiterzuarbeiten.
Ja.
Aber nicht zwingend in exakt dieser Zusammensetzung oder in dieser Form. Ne? Aber bereit wären sie alle.
Ich bin gespannt, was passieren wird.
Ja, ich auch.
2 Monate haben wir jetzt.
Ja.
Aber ich denke, wir werden vor dem 16. Januar wissen, was da los ist.
Ich könnte es mir auch vorstellen. Ne? Wie gesagt, Frank Westermann hatte gesagt, irgendwie vielleicht wird es auch so ein demokratischer Prozess. Er hat gesagt, also ihm seien derzeit zumindest keine Kandidaten bekannt, die noch antreten wollen würden. Aber wie gesagt, das hat eben sich auch um ein klares Bekenntnis nicht herumgedrückt, sondern er hat einfach kein klares Bekenntnis für irgendwas abgegeben. Es hält sich da sehr bedeckt. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Sagt ja manchmal mehr, als was man sagt.
Richtig.
Ja. Und was würde das, hast du irgendwie eine Meinung dazu, so was das Präsidium angeht? Weil es sind ja ein paar Leute, auf die ich persönlich jetzt ungern verzichten würde. Da geht es dir wahrscheinlich auch so.
Definitiv.
Hast du da irgendwie dir Gedanken drüber gemacht mal?
Ja, habe ich. Ich weiß, dass ich auch auf ein paar Leute auf keinen Fall verzichten möchte. Ich denke auch tatsächlich für mich, dass man auf einen Wechsel abzielen könnte an der Spitze, weil sonst hätte es ein klares Bekenntnis gegeben. Mhm. Man hält sich die Option zumindest offen. Und da bin ich mal gespannt, ob das alles so funktionieren wird.
Ja.
Mit einem, dass es einen neuen Präsidenten gibt oder nicht. Also und wie man dann weitermacht, egal wer Präsident ist. Das wird ja dann auch, wenn Herr Masjost weiter Präsident sein wird, dann müssen die sich anscheinend ja auch alle erstmal aussprechen. Also so fühlt es sich zumindest an.
Ja, das fühlt sich definitiv so
das
an.
Das ist also eine gefühlte Wahrheit, weißt du?
Ja, das ist, also ich meine, wer in den letzten 2, 3 Jahren so verfolgt hat, welche Personen aus welchen Ämtern zurückgetreten sind und wie die Begründungen waren und wie jetzt zum Beispiel auch Thomas Röttgermann irgendwie zugab, dass da nichts mit erwachsene Entscheidungen, sich bei unterschiedlichen Auffassungen zurückzuziehen und so, dass da ein handfester Krach irgendwie vorgelegen hat. Ja. Dann weiß man auch irgendwie, wer da so beteiligt war. Und vermutlich geht es in diese Richtung. Das wäre so meine Vermutung. Da bin ich halt so bei dir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt das große Thema ist. Wer würde denn dann in vorderste Front treten? Und das Schöne ist, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen, sondern wir können uns schön in die ersten Ränge setzen und gucken, was passiert.
Und du freust dich auf die Pressekonferenz. Ne?
Ja, genau. Das können wir jetzt den neuen Aufsichtsrat machen lassen. Die sollen sich was Schönes überlegen.
Und das werden sie
tun. Ich habe da auch großes Vertrauen, dass die da irgendwie eine Lösung finden, mit der wir alle gut leben können.
Ja, also da ist keiner dabei, der querschießen wird oder so. Also der jetzt aus Prinzip gegen irgendeine Lösung sein wird.
Egal, und ich will auch nochmal sicherheitshalber sagen, ich glaube, ich habe das auch schon mal geschrieben, egal, wer da jetzt Präsident ist oder bleibt oder wird oder so, es wird in keinem Fall eine Katastrophe sein. Also das muss ich auch mal sagen. Ne? Also es mag hier und da irgendwie unterschiedliche Vorgehensweisen und so persönliches Auftreten und inhaltliche Auseinandersetzung, was auch immer, das ist, glaube ich, irgendwie normal. Aber ich glaube, dass nach außen hin der SCP zuletzt ganz gut aufgetreten ist. Und ich bin da ehrlich gesagt ziemlich zuversichtlich, dass das in welcher Konstellation auch immer auch weiterhin so bleibt. Also nur um das wenigstens mal einzuordnen, dass wir hier nicht davon reden, dass hier irgendwas vor die Wand fährt oder sonst wie kaputt geht. Nein. Also ich glaube, da reden wir nicht von. Ne?
Und ich glaube auch, dass Christian Panda auf keinen Fall Präsident wird. Ich weiß jetzt nicht, wie die WN das gemacht haben, aber...
Ja, der Name, der kursierte tatsächlich mal so im Hintergrund, aber ich hätte gerade auch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, einfach mit seinen vielfältigen Engagements, ob er sich das antun wollen würde, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber
ja, sehe ich auch überhaupt nicht. Ich wäre positiv überrascht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja.
Und das Schöne ist, das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen, was eure Vorlieben sind.
Über ungelegte Eier, über Schnee von morgen, egal wie man es nennen will.
Ja. Ist alles nicht unser Thema heute. Wir haben die JHV einmal gut abgehandelt, glaube ich. Und können jetzt auch einfach mal eben Schluss machen und dann hören wir uns die Tage wieder mit mehr Sport als heute.
Richtig, unter Folge 54.
So ist das nämlich.
Ja.
Machen wir das so. Dann sage ich ciao, ciao. Euch noch einen schönen Tag, Abend, guten Morgen, wo auch immer ihr seid und wann auch immer ihr seid.
Und was auch immer ihr seid. Auf Wiederhören.